Valley Talk, der Tech-Podcast aus dem Silicon Valley. Mit Matthias Hohensee, Olaf Groth und Markus Schuler.
Hier ist der Valley Talk. Herzlich willkommen aus San Francisco. Matthias Hohensee und Olaf Groth lassen sich für heute entschuldigen. Dafür haben wir einen prominenten Gast, Carsten Maschmeyer, Unternehmer aus Deutschland, ist seit vielen Jahren hier im Silicon Valley aktiv. Maschmeyer investiert in neue Startup-Ideen. Ich habe den 65-Jährigen zum Einstieg unseres Gesprächs gefragt, welchen Eindruck er von der derzeitigen Startup-Szene hier im Silicon Valley hat.
Ich bin ja sehr viel in Kalifornien, eher so 5-6 Mal, denn ich habe privat, lebt ja mein jüngerer Sohn seit 13 Jahren in Kalifornien. Ich habe hier auch eine Enkelin, meine erste, die ist jetzt gut ein Jahr alt. Und wochentags, wenn ich dann in Kalifornien bin, bin ich in San Francisco und im Silicon Valley. Wir haben unser Hauptoffice von Maschmeyer Group Ventures in South Park, San Francisco, was man auch Wall Street of Venture Capital nennt. Ich habe zwei Beobachtungen. Es geht einmal in der Venture Capital Branche darum, sind die Bewertungen wieder auf Höchststand wie im Herbst 21 vor dem russischen Angriffskrieg? Ist AI überbewertet? Haben überhaupt AI-Startups eine Chance, weil es wahrscheinlich um Milliardeninvestitionen geht? Oder teilen sich die großen Tech-Konzerne dieses neue Feld alleine? Und dann natürlich auch das Thema Wahl, wobei ich den Eindruck habe, dass die beiden Kandidaten schon wissen, welche Staaten absolut verloren sind, wo man nicht mal um die Wahlmänner oder Wahlfrauen kämpfen muss und dass es sich jetzt sehr auf die Swing States konzentriert.
Ja, dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Stichwort AI. Da hatten wir ja in den vergangenen Monaten einen unglaublichen Hype erlebt. Ich habe so immer den Eindruck, das ebbt so langsam ab. Was ist da deine Meinung?
Der Hype ist da. Also wir hatten früher eine AI-Unterbewertung. 2016 war eine durchschnittliche Series A von einem Startup ungefähr 15 Millionen Dollar Bewertung und ein AI-Startup hat 8 Millionen Bewertung gehabt, weil man nicht daran glaubte, dass das ist zwar toll und tolle Forschung und was die demnächst alles können werden, aber dass man das nicht praktisch nutzen kann, dass das nicht monetarisiert werden kann. So, und jetzt haben wir quasi knapp 2 Jahre ChatGPT und jetzt können sich viele Menschen vorstellen, dass AI nützlich ist, dass das im Beruf, auch im täglichen Privatleben sehr viel hilft. Und dann schossen Startups mit AI-Bewertungen in die Höhe. Jetzt ist nicht jedes AI-Startup auch ein echtes AI-Startup. Manche Gründerinnen und Gründer nutzen auch das Wort AI als Buzzword. Es ist zwar ein kluger, aber letztendlich simpler Algorithmus und kein Generative AI. Wir haben AI-Bewertungen, die sind hoch. Ich glaube nicht an eine AI-Blase. Wir Menschen können uns exponentielles Wachstum nicht so gut vorstellen und deswegen überschätzen wir oft den kurzfristigen Effekt, unterschätzen aber den langfristigen Effekt. Und AI, um es konkret zu sagen, haben wir im Moment, die durchschnittliche Bewertung ist 1 Milliarde Dollar und die Round Size, also die Rundengröße, ist 200 Millionen Dollar. Die normalen Startups haben eine Bewertung von 120 Millionen und haben 20 Millionen Rundengröße. Also die AI-Startups sind fast 8-mal so hoch bewertet wie ein normales Startup und die Rundengröße ist auch 8-10-mal so hoch.
Ja, kein Wunder, also dass sich viele Startups ein AI vorne in den Namen pappen. Wie ist es bei deinen Investitionen im Silicon Valley? Wo habt ihr euer Geld in den vergangenen Monaten investiert?
Wir investieren seit 8 Jahren. Wir sind in 49 Startups investiert, am liebsten in Software, in B2B-Software, SaaS-Modelle. Ich liebe wiederkehrende Umsätze. Wenn man schon im Unsicherheitsgeschäft ist, dass wenigstens Revenue-Ströme vorhersehbar sind. Und wir haben seit vielen Jahren investiert, auch in AI, zum Beispiel in Observe AI. Das ist eine Callcenter-Optimierung, die Emotionen der anrufenden potenziellen Kundinnen und Kunden erkennt. Die sind die second most promising AI Company nach OpenAI, wurden die gewählt. Da haben wir investiert vor 7 Jahren. Die sind nur so erfolgreich, die brauchen kein neues Geld. Die letzte Bewertung war bei ca. 900 Millionen. Also dass die Wahl war im Technology Magazine. Und wir sind bei 30 Millionen eingestiegen. Also das ist bei uns die Kategorie Sunicorns. Also wir haben die ganze Zeit schon in AI investiert und mein Team und ich hatten viele, auch kontroverse Diskussionen. Wir haben nämlich letztes Jahr in 2023 nur 2 US-Deals gemacht. Wir machen sonst so 8 im Schnitt, mal 12, mal 7. Und ich sag mal, seid ihr nicht fleißig? Findet ihr nicht das Richtige? Haben wir irgendwie Gründer, die über uns erzählen, uns sollte man nicht als Investor nehmen? Was ist denn da los? Carsten, sei froh, wir haben dein Geld beschützt. Wir wären zu so hohen Überbewertungen eingestiegen. Oder Frontend sieht es nach AI aus, aber Backend wird dann doch noch händisch reingetippt. Und das hat sich jetzt gegeben. Wir haben im ersten Halbjahr schon 4 Deals, insgesamt jetzt 6 Deals gemacht. Wir werden wahrscheinlich im Laufe der Woche unseren 50. Deal gesamt machen. Also wir investieren schon die ganze Zeit. Es ist immer schwierig, wenn man bei einem Trend am Ende hinterherläuft. Also wenn man als Letzter im Colorado River ankam, um Gold zu suchen, ein bisschen spät. Also wer jetzt anfängt, sich ein Portfolio aufzubauen und sagt, ich muss auf den AI-Zug aufspringen, der springt auf einen Zug, der schon zu schnell fährt und schon sehr nah am Ziel ist. Und einige, und das werden nicht wenige sein, aber es wird eine ganze Anzahl von Startups geben, die niemals ihre Bewertung rechtfertigen, die niemals im Nachhinein Umsätze erzielen werden, die irgendwie zu einem noch vertretbaren Umsatzbewertungsmultiple vereinbar sind.
Carsten, wenn man jetzt den AI-Zug verpasst hat, was wären andere Entwicklungen, wo du vielleicht sagst, da könnte man auch noch investieren, die neben dem ganzen AI-Hype interessant wären?
Zunächst, der AI-Hype ist nur 3% aller Deals. Die kriegen allerdings 15% der Gesamtsumme, die investiert wird. Also ich sehe ganz viel Potenzial in Klima, in Space, in Robotik, also Biotech. Also ich sehe ganz viele Trends. Mobility ist im Moment ein bisschen abgegrast durch Uber, die ja dann doch eine riesen Erfolgsgeschichte wurden. Cyber Security. Früher hatte, wenn man einen Konzern knacken wollte, musste man an den Hauptrechner. Heute sind 50.000 Mitarbeitende im Homeoffice. Das heißt, vereinfacht gesagt, die Ritterburg hat 50.000 Eingänge. So. Alle haben Angst vor Cyber, wissen auch, dass sie was machen können und müssen, aber können es nicht selber. Und da gibt's wahnsinnig viele tolle Startups, die ganz knackige, pragmatische Lösungen haben, die dem Unternehmenslenker oder der Firma Kosten, Nerven und Zeit schenken oder zurückgewinnen. Cyber ist ganz wichtig, werden auch im Quantencomputing einiges sehen. Also ist es so, die Venture-Fonds sind ja in der Regel auf 10 Jahre angelegt, auch unsere. Marshmallow Group Ventures heißt unser Fonds in San Francisco. Wir machen das aus San Francisco und haben eine kleine Außenstation in New York. Und wir schreiben in den Investoren, in das Private Placement Memorandum ganz bewusst unseren Fokus, schreiben aber auch dazu, wenn wir dem 10 Jahre treu bleiben würden, dann würden wir den nächsten Trend verschlafen und nicht mitkriegen. Also wir behalten uns, das wissen unsere Investorinnen und Investoren, die Freiheit, dass wir, wenn wir merken, es gibt einen neuen Trend, dann gehen wir sofort drauf und sind da flexibel, aber möglichst wegen der Bewertung vor der Welle. Und das ist hier das Wichtige. Wir haben so tolle Co-Investoren. Wir sind mit allen Großen, mit Excel, Andreessen Horowitz, Index, NEA, allen co-investiert. Unsere Investmentmanagerinnen und Investmentmanager tauschen sich wöchentlich aus. Und es ist zwar hier eine Art geschlossene Gesellschaft, aber in ist, wer drin ist. Also wenn man erstmal da drin ist, hört man das. Und wenn mehr Menschen horchen, ob das Gras wächst und wo es wächst, dann kann man recht früh dabei sein.
Wie läuft das eigentlich bei deiner Investitionsfirma? Vertraust du da deinen Leuten vor Ort, wenn die dir sagen, hey, wir müssen jetzt in dieses Startup unbedingt investieren und bei der nächsten Serie mitmachen? Oder behältst du dir dort das letzte Wort vor und sagst, ah, ich möchte mit den Gründerinnen und Gründern dort erstmal nochmal selber sprechen und mir das selbst angucken?
Wir hatten jetzt letzte Woche die Überschneidung, dass ich die ganze Woche im San Francisco Office war. Wir haben mehrere Startups gesehen und den Favoriten des Teams auch. Und ich konnte persönlich mir von der komplementären Stärke dieser Entrepreneur-Gründungsteams, sind vier Leute, ein tolles Bild machen. Ich stelle keine Menschen ein, denen ich nicht traue. Das geht überhaupt nicht anders. Wir investieren in the best of the West, also von Tel Aviv bis San Francisco. Wenn ich immer sagen würde, wartet bitte, bis ich das nächste Mal im Valley bin oder wenn ich das nächste Mal in London bin, dann wäre der Deal längst weg. Wir haben aber das Prinzip, dass unsere Investmentteams einstimmig entscheiden. Also das US-Team sind vier Leute im Investmentkomitee. Ich kriege nur auf den Tisch einstimmig oder 3-1. Und bei 3-1 habe ich einmal Nein gesagt, weil ich gesagt habe, okay, ihr seid nicht alle überzeugt und irgendwie gefällt mir die Branche nicht, ich halte sie zu nischig. Da habe ich Nein gesagt, aber zu 98% gebe ich das Approval. Ich muss dann unterschreiben als bis jetzt noch Single LP bei Marshmallow Group Ventures. Jetzt wird ja Marshmallow Group Ventures sich auch für Dritte öffnen. Aber das Team ist immer schlauer als der einzelne Chef. Und ich habe ein tolles Team. Wir haben für US-Verhältnisse eine ganz hohe Bindungsquote. Die Leute sind 7 Jahre dabei, sind uns treu. Wir incentivieren sie natürlich. Sie haben alle Carry. Und das weiß jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter in einem Fonds. Jobhopping ist da finanziell ungesund. Man ist gerade in den Carry-Ansprüchen und dann ist man quasi ein Bad Leaver und verliert die Ansprüche. Also ich vertraue voll den Teams. Dasselbe ist in Deutschland. Unser Fonds in Alstin Capital in München. Da bin ich ein Mitglied des Investmentkomitees, also One Person, One Voice. Wir machen das einstimmig, auch Seed and Speed in München, Seed and Speed in Berlin, die frühphasig investieren, auch Einstimmigkeit.
Weißt du eigentlich noch, um was für eine Nische es sich da gehandelt hat, als du das Votum deines Teams abgelehnt hast?
Nein, mir kam, also es ging irgendetwas, also das Thema hat mich interessiert, es ging um Fruchtbarkeit, also schwanger werden, aber es war ganz kompliziert irgendwie nur über Vertrauensärzte und Krankenhäuser und ich habe weltweit die Erfahrung gemacht, wenn Ärzte quasi die Dienstleistung, die Lösung eines Startups verkaufen müssen, das wird schwierig, weil Ärzte erstmal, das sind tolle Wissenschaftler, tolle Mediziner, tolle Biotech-Leute, aber sie haben auch fast so eine Hürde. Wir sind doch Forscher, wir sind doch Ärzte, wir sind doch Akademiker, wir verkaufen doch nichts. Und letztendlich geht es bei einem Startup, ist der Moment der Wahrheit, gibt es zahlende Kunden. Und wenn die Zwischenstation zwischen Kunde und Startup nicht eine Sales-Organisation ist oder eine SEO-Marketing-Maschine, sondern ich bin abhängig, dass eine Berufsgruppe, die per se nicht verkaufen will, die nicht irgendwie sagt, und das kostet so und so viel, da war ich skeptisch.
Mhm. Sag mal, du bist seit 8 Jahren mit deiner Firma in Kalifornien aktiv. Wie schwierig ist es eigentlich für einen Deutschen, hier Fuß zu fassen? Du hast gerade davon gesprochen. Silicon Valley ist auch oft eine geschlossene Gesellschaft, in die es sehr schwierig ist, reinzukommen.
Ja, Ja. Also ich möchte sagen, es fiel mir mental leicht, aber es war operativ sehr schwer. Die Idee kam eigentlich durch Zufall. Vieles in meinem Leben war Zufall. Ich glaube auch, dass ein Teil von Gründungen Zufälle sind. Und meine Frau ist ja Schauspielerin und dreht auch öfter in US-Filmen. Und sie ist dann in diesem Netzwerk der Filmindustrie. Ashton Kutcher ist zum Beispiel in sehr vielen Startups investiert. Und dann haben die mir vor 8, 9 Jahren gesagt, Carsten, du musst doch hier investieren. Veronika ist öfter hier, dein Sohn lebt da, du bist öfter hier. Aber was machst du in Los Angeles? Wobei Silicon Beach mittlerweile das viertstärkste Ökosystem für die Startups in den USA ist. So, dann sind wir nach San Francisco geflogen. Dann haben sie mich in den Club Battery, kennst du alles?
Mhm.
Wurde ich Mitglied, wo ja Gründer sitzen, Co-Investoren, wo man nicht telefonieren darf tagsüber und ab 17 oder 18 Uhr darf man nicht mal digitale Geräte benutzen, man soll sich ja austauschen. Und dann war es sehr, sehr schwer, überhaupt Mitarbeiter zu bekommen. Die wussten überhaupt nicht, was Maschmeyer ist. Da haben sie das gegoogelt. Es gibt wohl eine Betonfirma Maschmeyer in Florida. Also das wollte ich nun auch nicht unbedingt sein. Also Venture-Industrie ist ja schnell und flexibel und nicht Beton. Und dann hat etwas geholfen, wo wir in Deutschland immer sehr traurig sind, wenn wir Vermögen haben, diese Forbes-Reichenliste. Wenn man da drin ist, haben so ein paar, okay, here is a member in the Forbes list, so we can make business together. Und wenn mein Team sagte, he is in a Shark Tank Format in Germany. Sobald also irgendwas fiel, der ist so eine Art Shark. Ja, ich habe natürlich Mark Cuban und Lori alle getroffen. Wir sind ja mit Sony, ist ja der Rechtehalter weltweit. Und da war es und auf einmal hingen ein paar Bilder mit den Sharks im Büro. Also ich muss sagen, die Forbes-Liste und eine quasi ein deutscher Kollege von den Sharks zu sein, das hat auf einmal ganz viele Türen geöffnet. Und machen wir uns nichts vor, der Start ist wichtig. Wie beim Startup, der Start ist wichtig. Und wenn wir diese zusätzliche Hilfe nicht gehabt hätten, hätten wir die ersten Deals nicht bekommen. Aber einer unserer ersten Deals war Modern Health. Wir sind bei 10,8 Millionen Bewertungen eingestiegen. 35 Monate später war das Startup 1,2 Milliarden. Und das ist das, wo die Gründerinnen und Gründer drauf achten. Wer ist schon im Portfolio? Die gehen alle auf die Homepage ihrer Investoren. Und wir haben ja nun, also meine US-Teams nennen mich immer Mr. Unicorn, weil ich selber ja ein Unicorn aufgebaut habe. Wir sehr schnell hier eines gefunden haben. Wir sind im Moment in 3 Unicorns investiert, in Modern Health, in Envoy und Ethos. Wir haben durch Deals, durch M&A-Akquisitionen sind wir in 3 weiteren Unicorns, in Jungle Scout, Compass und Good RX. Und dann haben wir noch durch Seed and Speed in Hülle der Löwen Talent Cube gemacht. Und Talent Cube wurde gekauft von Finem People. Und da haben wir die Anteile rübergerollt, sodass wir auch an Finem People beteiligt sind, die 1,4 Milliarden bewertet sind.
Und Shark Tank, das muss man für die deutschen Hörerinnen und Hörer sagen, ist sozusagen das Originalformat für das Fernsehformat, das du machst, die Hülle der Löwen.
Es ist das erfolgreichste der Welt, aber eigentlich ist es Dragon Dance, die Drachenhöhle, das war Japan. Also Shark Tank oder Dragon oder Löwen, es sind immer gefährliche Tiere, aber es ging in Japan los. Und das Erfolgreichste, hier kommt das, glaube ich, 45 Mal im Jahr, immer freitags, eine Stunde. Erst East Time und 3 Stunden später West Time. Und wir in Deutschland kommen ja 17 Mal, aber 3 Stunden. Also vom Umfang ist es gleich. Und ich war sehr neugierig, als ich in den Sony-Studios war. Ist das hier anders? Nein, auch die wissen vorher nicht, wer in die Höhle der Löwen kommt. Aber sie sind viel schneller, viel brutaler in den Absagen. Also die Pitches gehen schneller. Da sind wir ein bisschen höflicher oder empathischer. Also das geht hier schneller.
Ich fand interessant, du hast gerade einen Punkt angesprochen, wo sich viele Investoren, die neu in Silicon Valley kommen, darüber wundern, nämlich selbst wenn man sehr viel Geld investieren will und die Bereitschaft signalisiert, bedeutet das nicht automatisch die Eintrittskarte in bestimmte Zirkel, weil man eben auch wissen will, kann der überhaupt beurteilen, ob das ein Startup ist, das Zukunft hat? Und das wollen viele Gründerinnen und Gründer natürlich auch haben. Die wollen Wissen durch ihre Investoren mit in das Startup nehmen.
Also gar nicht so sehr, ob wir das gut beurteilen können. Die hoffen ja, dass wir es positiv beurteilen, aber sie wollen Unterstützung, den sogenannten
Kontakte.
Added Value. Also die 10 Millionen von Fonds A, B und C, 10 Millionen Dollar sind 10 Millionen Dollar. Aber was kommt jetzt für Hilfe? Wir machen zum Beispiel fast Kundentauschen. Wir sind spezialisiert auf B2B-Software. Viele unserer Startups haben also große amerikanische Konzerne als Kunden und können dann einfach höflich fragen, pass auf, in unserem Fonds ist eine andere Gesellschaft, die sind super gut, ich kenne die Leute, darf ich denen deine Kontakte geben, etc. Dann sind wir spezialisiert auf Sales. Meine ganze Biografie war ja, ich war erst Verkäufer, dann Unternehmer und wurde Investor. Und für mich ist absolut klar, the second founding ist Sales. Die Amerikaner sind viel offener, was Sales angeht. Und sobald man über Sales redet, haben die ganz, ganz große Augen. Und wir helfen ihnen, auch die Brücke nach Europa zu machen. Wir sind bei Attention AI investiert. Da habe ich denen bei einem großen Kongress bei der CCW in Berlin auf der Bühne das ganze Beispiel präsentiert. Die haben Umsatz danach bekommen durch die Präsentation. Wir können also amerikanischen Firmen, Startups helfen, die Brücke nach Europa zu machen. Und sie wollen dann in Europa meist in Deutschland wegen der Größe, also UK wegen der Sprache, aber sonst ist es Deutschland. Und dann sagen sie, Carsten, do you have connections to big companies? Und das haben wir natürlich. Also diese Kombination. Und sie sehen, die haben indirekt 7 Unicorns aufgebaut oder reingerollt in 7 Unicorns. Und die Währung ist hier, ja, die haben alle oder nahezu alle den Wunsch, unlimited, sie wollen Unicorn werden. Also am Anfang haben diese Sachen, waren nicht da, aber mittlerweile sind unsere besten Werbeträger Gründer. Und die Gründer telefonieren vorher andere Gründer ab. So, I saw on the homepage of MGV, you are in the portfolio. What did they do for you, right? Are they reliable? Or you have just a business card of Carsten, or you saw him several times. Was he helpful? Das ist einfach wichtig. Und auch Andreessen Horowitz, wenn die nicht am Anfang diesen tollen Deal mit Instagram gemacht hätten, das war ein Lucky Shot. Du musst am Anfang einfach Glück haben und ein paar Unicorns haben. Und dann ist es so, dass der Inbound-Deal-Flow, also gar nicht, wo wir da die Dinge abklappern, die Kongresse oder die Accelerator oder Inkubatoren, das ist das Tollste, wenn die sagen, ich möchte in der Phase, wo ich jetzt bin, Seed, Pre-Seed, Series A, ich möchte MGV in der Runde dabei haben, die Brücke nach Europa, sie helfen mir in Sales und sie können mir hier in USA, gerade bei B2B-Software, eine Menge Kontakte machen zu potenziellen Firmen, die ich als Kunde haben möchte.
Wenn du dir Startups in Deutschland anguckst und die mit amerikanischen Startups vergleichst, welche Unterschiede gibt es da für dich?
Der Hauptunterschied ist der Mindset. Damit möchte ich aber zwei Sachen sagen. In Amerika achten die Investoren, ist sie oder er eine tolle Unternehmerin, also the entrepreneurial spirit. Bei uns gucken die dann, ist er ganz toller Computer Scientist oder für eine mentale Plattform, ist das eine Psychologin mit einem erstklassigen akademischen Titel. Also in Deutschland, in Europa ist Fachwissen in Dach vor Personality und hier ist die Persönlichkeit, das Entrepreneurship sehr stark. Dann kommt dazu, dass die Amerikaner dadurch, dass sie den größten Binnenmarkt der Welt bedienen, dann automatisch sagen, ja gut, wenn wir den größten Markt haben, dann wollen wir die Weltmarktführerschaft. Da denkt man in Deutschland eher an Dach. Und bei uns ist man immer sehr vorsichtig in Dach. Naja, wer weiß, ob wir so schnell eine neue Runde kriegen. Dann stellen wir mal lieber nicht so viele Leute ein. Dann ist die Reichweite länger. Und die Amerikaner sagen genau das Gegenteil. The difference between a good company and a great company are the people. Und wir wollen die besten Leute haben. Dann sagen die Investoren, den Investoren, wir brauchen nicht 8 Millionen, wir brauchen 13 Millionen, weil wir wollen von Google noch diesen AI-Ingenieur und wir wollen von da noch den Marketingmensch. Also für die ist es so, Personen bringen Umsatz und Bewertung und in Dach denkt man, Personen kosten Geld.
Und im Silicon Valley denkt man vor allem Think Big, also groß denken und erst später sich mal Gedanken machen und verwachsen so schnell wie möglich. Wenn du dir Deutschland anguckst, dann habe ich in ein paar Interviews auch zuletzt bei der Vivo wieder gelesen, dass du doch einiges zu kritisieren hast, wenn es um Innovation in Deutschland geht. Wo siehst du im Augenblick den größten Aufholbedarf im Vergleich zum Silicon Valley?
In Deutschland haben wir nicht so viele Investoren und Investoren. Ich werde auf zwei Weise antworten. Einmal Investoren, einmal Politik. Wir haben nicht genug große Exits gehabt. Hier gibt es einfach Fonds und Privatinvestoren und Investoren, die haben aus 10 Millionen 2 Milliarden gemacht. Dass die dann bei disruptiven Denken sagen, okay, ich gebe dir die 100 Millionen und selbst wenn die weg sind, ich habe so viel Gewinn mit diesem einen Startup gemacht, ich mache das. Wir haben nicht genug Exits, die also richtige Summen gebracht haben. Deswegen haben wir vorsichtigere. Ein Elon Musk wäre in Deutschland nicht möglich. Erstens würde er bürokratisch scheitern. Der würde jetzt noch irgendwelchen Genehmigungen nachlaufen. Ich fahre ja auch hier diese selbstfahrenden Autos. Die können auch in München oder in Berlin fahren. Aber wer weiß, wie lange es dauert mit den Genehmigungen. Wir sind viel zu bürokratisch. Es ist ja teilweise gut, dass wir mehr Regulierung haben als in Amerika. Für das Wachstum eines Startups ist natürlich Regulierung und diese ganzen Vorschriften sehr kompliziert. Es dauert auch teilweise, selbst wenn man die Gelegenheit bekommt, einfach zu lange. Man kriegt bei der BaFin teilweise für ein Insurtech oder Fintech 8 Monate keine Antwort. Ich verstehe ja, dass die nach Wirecard sagen, wir dürfen nie wieder einen Fehler machen. Aber dadurch, dass sie jetzt Startups quälen oder ihnen sagen, wir können euch ja gar keine Lizenz geben, ihr braucht ja in 2 Jahren wieder Geld. Wir wissen ja gar nicht, ob ihr in 2 Jahren Geld gibt. Das ist halt aber nun mal die DNA von Startups. Und es ist so, wir haben in Europa zu wenig Vertrauen in unsere Startups. In der Dachregion, wie wenig Startups bekommen Aufträge vom Kreis, vom Land, vom Bund, von der Stadt, weil die dann sagen, ja, aber was ist, wenn eure Software das doch nicht schafft oder ihr kriegt nicht genug Geld, euch gibt's nicht mehr? Sag ich, na, ihr habt doch noch die Ordner und die Locher, ihr könnt das doch notfalls dann übergangsweise wieder machen, so wie vorher. Ja, in der BaFin ist ein Antrag, den man digital eingereicht hat, verloren gegangen und dann musste das Startup, muss man sich vorstellen, digital und der ist dann ausgedruckt worden und der ist verloren. Musste das Startup einen Antrag neu digital stellen? Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wir brauchen in Dach nicht den 31. Krisengipfel, wir brauchen einen Lösungsgipfel. Wir können in Deutschland nur aus diesem Abwärtstrudel, wir sinken ja an allem, Digitalisierungsquote, die Effizienz, das Wirtschaftswachstum, es ist ja alles grausam. Ja, vor 8, 9 Jahren haben die mich bewundert, dass ich aus Deutschland kam. Also nicht wie ein Weltwunder, aber die haben mit Respekt vor Deutschland gesprochen. Heute sagen, ah ja, Germany. Also für die ist Deutschland voll nach hinten geschossen. Das können wir nur durch Innovation, durch Mut zu disruptivem Denken machen. Wir müssen die Steuersituation für Investoren. Ich zahle gerne Steuern. Ich hatte genug, also mein Leben hat zwar mit einem schwierigen Start begonnen, aber zum Schluss hat das Leben auch wirtschaftlich mit mir gut gemeint. Aber hier haben die einfach diese Capital Gain Freeness. Die verkaufen ein Startup und wenn sie es in ein neues Startup investieren, müssen sie keine Steuern zahlen. Die ESOP, WESOP, also die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, sind hier wesentlich besser. Und deswegen können gerade remote arbeitende Talente, wenn die sich weltweit entscheiden können, sagen die, ich verdiene für eine Silicon Valley oder SF Company das Doppelte, ich kriege Anteile, die sind steuerfrei. Ja, warum soll ich, wenn ich in Nürnberg oder Kiel sitze, warum soll ich für ein Berliner Startup programmieren? Meist doch gleich für die Amerikaner und habe wie eine Krankenschwester eben Nachtschicht.
Können wir mal ganz kurz spinnen, wenn du die Möglichkeit hättest, für einen Tag zu entscheiden, was in Deutschland anders laufen muss, was wäre Maßnahme Nummer 1, wo du sagen würdest, das würde ich sofort ändern?
Ich würde den halben Bundestag rausschmeißen. Ja, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Wir haben viel zu viele Menschen, die noch nie gearbeitet haben, die keine Ergebnisse abgeliefert haben, die überhaupt nicht wissen, dass Geld erstmal erarbeitet werden muss. Das sind Theoretiker. Und dann bräuchten wir viel, viel mehr Praktiker. Dann muss man eben gerade bei Innovation paar tolle Gründerinnen und Gründer oder paar Investoren sagen so, ihr seid das Fachgremium. Das kann nicht sein, dass da eben Juristen und Pädagogen diese Ausschüsse bilden, die null Verständnis dafür haben. Wir haben so viele theoretische Maßnahmen. Wir haben Deutschland geschrottet. Nehmen wir das Thema Energiepolitik. Mal ganz kurzes Beispiel. Das war der Riesenfehler von Merkel neben anderen. Ich bin da sehr kritisch. Wir haben in Deutschland keine Erdbeben. Wir haben keine Tsunamis. Und trotzdem haben wir die Atomkraft verloren. Die Nachbarländer lachen sich doch schlapp, dass wir unsere Konzerne mit viel zu hohen Energiekosten belasten und jetzt den dreckigen Atomstrom von unsichereren Kraftwerken aus Nachbarländern bekommen. Die lachen sich schlapp über unsere Regulierung. Ich habe Flüchtlingen aus der Ukraine geholfen. Die waren enorm und zutiefst dankbar. Aber die haben gesagt, wir wissen nicht, was das bedeutet. Die machen da so zwei Löcher in die Zettel und dann tun die das in so ein Ding und dann kommt das in einen Schrank. Die waren gewohnt, wenn du einmal eine digitale Identität hast, dann kannst du deinen Pass, deinen Führerschein verlängern. Die zweite Maßnahme wäre irgendwie ein Entbürokratisierungsausschuss. Ich vermute, jede zweite Regelung muss weg. Wir haben viel zu viel und ich glaube, jede einzelne Regel braucht schon wieder drei neue Regeln. Das ist irgendwie ein Zug, der in die völlig falsche Richtung gefahren ist und die Parteien, wir haben eine dysfunktionale Ampel. Ich glaube, die sollten sich zusammensetzen und sagen, ist jetzt völlig egal, mal das eigene Parteiprogramm. Wir müssen hier Deutschland nach vorne bringen und dass wir weniger Protestwähler haben. Für mich sind das gar nicht Leute, die die AfD wählen. Die wählen gar nicht AfD, weil sie wollen, dass die AfD regiert. Das sind Protestwähler. Ganz links und ganz rechts, das sind Protestwähler. Die wollen einfach den etablierten Parteien zeigen, so geht es nicht weiter. Und deswegen müssen die an einen Tisch und sagen, egal ob wir wiedergewählt werden, egal wer jetzt davon mehr profitiert, wir müssen hier die Lösung schaffen, damit unser Land nach vorne kommt. Wir können nicht mehr nur von Siemens und Bosch und Mercedes oder VW, die mal vor 100 oder 150 Jahren gegründet werden, die tragen uns nicht in 2040 rein.
Hast du den Eindruck, dass man in Berlin in der Regierung das gerallt hat, dass man dort eventuell auch die Bereitschaft hat, sich mit so Leuten wie dir an den Tisch zu setzen und zu sagen, okay, jetzt lass uns mal von außen hören, was müsste anders, was müsste besser laufen?
Ja, es gibt Gespräche. Ich rede natürlich nicht mehr. Früher habe ich über Politiker, mit denen ich mich getroffen habe oder gesprochen habe, geredet. Das tue ich nicht mehr. Aber ich glaube, die größte Offenheit hat die FDP. Und dadurch, dass Habeck für das Wirtschaftsministerium hatte, hat er auch Interesse. Hat jetzt bei der Bits & Brezels gerade wieder etwas gemacht. Aber bei der SPD viel zu kurzfristiges Denken. Die müssen jetzt Maßnahmen machen, dass sie notfalls die nächste Wahl verlieren. Das sind nicht Lichtschalter-Effekte, wo man sagt, morgen beschließen wir das für die Startups und dann ist Deutschland innovativer. Wir haben doch nach wie vor die Funklöcher. Ich kann dir eigentlich in jeder Stadt zwischen Flughafen und Innenstadt sagen, an welchen Stellen mein Handy ausfällt. Ja, das ist aber in Griechenland, in Spanien anders und hier auch. Es ist besser geworden. Und ich finde sehr lobenswert die WIN-Initiative, die gezeigt hat jetzt, dass Allianz, das Deutsche Bank und so weiter sagen, wir wollen mehr in Startups investieren. Es ist dringend nötig, lieber spät als gar nicht. Aber wir müssen damit anfangen und dürfen nicht naiv hoffen, über Nacht sind auf einmal das Wirtschaftswachstum größer oder gleich 100.000 Arbeitsplätze geschaffen.
Carsten, du warst die vergangenen Tage in Kalifornien unterwegs, hast mit vielen Leuten gesprochen. In ein paar Wochen finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Was ist dein Eindruck? Wie sieht man im Silicon Valley Kamala Harris, die ja aus der Bay Area kommt, wie sieht man Donald Trump?
Historisch war das Silicon Valley, die Venture-Szene in Kalifornien, immer demokratisch. Das ist jetzt etwas aufgebrochen. Trotzdem ist die Mehrheit immer noch für die sozialen Aspekte des Wahlkampfs von Kamala Harris. Es weicht aber auf. Was mir auffällt, es gibt eigentlich in Kalifornien nur in den US-Touristenregionen Wahlkampf. Ja, Fisherman's Wharf in San Francisco oder hier in Los Angeles, Santa Monica und Venice, wo eben einer aus dem Swing State mit seiner Familie Urlaub macht. Also ich glaube, dass Trump und Vance längst Kalifornien als verloren einschätzen, aber die Szene ist aufgebrochen. Selbst Marc Andreessen und Ben Horowitz haben gesagt, wir sind für Trump. Ich glaube nicht vom Herzen, ich glaube nicht emotional, nicht voll Begeisterung, aber sie sagen sich, 21% Steuern, Capital Gain Freedom, das wollen wir behalten. Das verstehe ich auch, wenn jemand für seine Investoren und seine Gründerinnen und Gründer kämpft. Dass das sozialer ist, was Harris vorhat. Und deswegen hat sie auch in Kalifornien weiterhin die Mehrheit. Ich glaube nicht, dass es ihr groß nützt, dass sie in Kalifornien und in der Bay Area selber gelebt hat. Und wir haben ja eine lustige Situation, dass Trump den Vance hat, der ja in der Startup-Welt gearbeitet hat, also auch nicht sehr lange und auch nicht mega erfolgreich, aber immerhin. Und Trump schien diese Venture-Szene völlig zu verlieren und hat jetzt als Vizekandidaten jemand genommen, vielleicht wurde ihm das auch von Peter Thiel und Elon Musk etwas sehr stark eingeredet, und hat jemand, der eigentlich gar nicht zu ihm passt. Zu Trump würde Wolfs ja viel besser passen, der kann die Arbeiter, in Wolfsburg würde ich sagen, die VW-Arbeiter mitnehmen und hier in Detroit die Autoarbeiter. Aber die haben beide so Antagonisten gewählt. Harris ist für Fortschritt, für Sozial, und Wolz soll quasi die arbeitende Bevölkerung mitnehmen. Die alte Industrie, wie sagt man hier, diese Rostgürtel da bei Detroit etc. Eigentlich sind die völlig falsch gepaart. Und in Deutschland wäre das, wir haben ja nicht das Zwei-Parteien-System, das stört mich ohnehin, dass hier nur diese zwei Parteien, und das ist dadurch so radikal, dass dadurch ist das Land so gespalten. Also wir haben mit der Dreierampel genug Probleme. Aber wenn wir ein Zwei-Parteien-System haben, dann ist man einfach so zerstritten und gespalten. Und ich halte das für falsch. Und die Kandidaten, das letzte Mal, wo ich finde, ein würdiger Wahlkampf in Amerika war McCain gegen Obama. Danach sind das doch Kandidaten, das ist schlechtes Landtagsniveau. Eine Ehefrau eines ehemaligen Präsidenten, ein mittlerweile gerichtlich verurteilter Immobilienzocker, ja, das kann es nicht sein. Ein greisen Biden, ich bin selber Opa, aber irgendwann muss man merken, für was die Kräfte reichen. Und ich glaube, dass Harris insgesamt in den USA mehr Stimmen bekommen wird, obwohl sie für höhere Steuern sich einsetzt. Aber gerade in den Tech-Companies arbeiten viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich habe das mir erklären lassen, zum Beispiel von Elon Musk, von seinen Firmen. Die Mitarbeiter, wenn die Mitarbeitenden spenden, die spenden das zigfache oder viel häufiger für Harris als für Trump. Und auch diese Vermischung, dass Elon Musk so stark sich für Trump da committed hat, ist auch sehr speziell. Das haben wir in Deutschland nicht. Ich glaube, dass wenn das eine große Koalition wäre, dann würde ich mir wünschen, Harris wäre Präsidentin und dann soll sie Trump das Wirtschafts- oder Finanzministerium geben.